Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Und dazu begrüßt sie heute Daniela Wiesler. Höher, schneller, weiter, arbeiten bis zum Umfallen, rund um die Uhr erreichbar sein, allzeit bereit, Aufgaben zu übernehmen und der Job geht vor allem. Das sind Arbeitseinstellungen von gestern oder vorgestern. Die jungen Generationen, die sogenannten Generationen Y und Z haben, so heißt es, komplett andere Vorstellungen von Arbeit und Leistung und von der Balance zwischen Job und Privatleben. Und sie können die Regeln künftig auch diktieren, denn die Zeit der Babyboomer ist fast vorbei und Fachkräfte werden jetzt schon immer rarer. Aber wo genau ist die Einstellung der Jungen so anders? Und wenn das stimmt, was bedeutet das für die Zukunft der Arbeit und auch für das Miteinander der Generationen in der Arbeit, wenn hier so unterschiedliche Arbeitsauffassungen aufeinanderstoßen? Gibt es möglicherweise auch Konflikte, weil die Älteren diese vermeintlich lässigere Arbeitseinstellung nicht nachvollziehen können? Mehr Work-Life-Balance, wie junge Menschen die Arbeitswelt verändern, das ist unser Thema heute in der Lebenszeit. Und dazu begrüße ich in Hamburg den Diplompsychologen Boris Kasper, der unter anderem als Referent und Mediator für Generationenmanagement in den Unternehmen gefragt ist. Guten Morgen, Herr Kasper.
Guten Morgen, Frau Wiesler.
Dann begrüße ich in Berlin Michelle Müller, Head of Consulting, also Leiterin Beratung bei SIEM, einer Agentur, die große Unternehmen berät, wie sie die jungen Arbeitskräfte gewinnen und dann auch halten können. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Und Sie sind, das dürfen wir in dieser Generationensendung sagen, mit Ihren 20 Jahren Selbstvertreterin der Generation Z.
Genau.
Und bei mir im Studio sitzt Nasrin Ibrahim, Deputy Information Security Officer. Auch das ist bei diesen Generationen wichtig, dass das immer auf Englisch gesagt wird. Ich übersetze mal so ein bisschen wie stellvertretende Informationssicherheitsbeauftragte, richtig?
Richtig.
Bei DeepL und hier vor allem auch als Vertreterin der Generation Y oder Y, 30 Jahre alt. Und warum diese beiden Generationen Y und Z so wichtig sind für unsere Zukunft der Arbeit, das erfahren wir gleich. Aber erstmal willkommen auch Ihnen, Frau Ibrahim. Schön, dass Sie da sind.
Danke.
Und wie immer in der Lebenszeit sind wir gespannt auf Ihre Stimmen, meine Damen und Herren. Wie erleben Sie junge Menschen in der Arbeit? Was tun Sie anders? Welche anderen Erwartungen, welche andere Haltung stellen Sie fest? Und wenn Sie selbst zu den Jungen gehören, was machen Sie anders als Ihre Eltern? Warum machen Sie das anders? Und was erwarten Sie von Ihren Arbeitgebern? Wie muss Ihr Job gestaltet sein, damit Sie kommen und auch bleiben? Und wofür stehen Sie auch gar nicht zur Verfügung? Rufen Sie uns an unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464. Ich wiederhole es nochmal. 00800 4464 4464. Oder schreiben Sie uns eine E-Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Am besten mit Ihrer Telefonnummer, damit wir Sie auch zurückrufen können. Was für Wünsche haben die jungen Menschen an das Arbeitsleben? Dazu hat sich meine Kollegin Sibylle Kölmel in Freiburg umgehört.
Wir haben halt diesen Personalmangel bei uns in der Pflege und wäre einfach nicht umsetzbar, gerade dass man da irgendwie Arbeitszeit reduzieren könnte.
Ich will halt nicht dieses 9-to-5, weil ich glaube, die Lebenszeit, die man hat, sollte man mehr wertschätzen, als dass man es jeden Tag mit was verbringt, womit man nicht 100% glücklich ist.
Meine Vorstellungen wären irgendwas im Büro oder so oder halt irgendwas, wo ich aktiv bin, wo ich mich auch bewegen kann, vielleicht nur 6 Stunden am Tag oder so. Dass man halt mehr Freizeit für sich selber hat.
Also ich habe schon den Eindruck, dass die jüngere Generation oft auch in Teilzeit arbeitet, um eben diesen Ausgleich zu schaffen und die Priorität nicht auf der Arbeit liegt, sondern auf Freizeit oder sich selbst irgendwie zu verwirklichen, Reisen gehen, Freunde treffen, Hobbys.
Ich würde mir wünschen, mit Leuten in meinem Alter zusammenzuarbeiten und unsere Arbeitszeiten so einzuteilen, so wie es passt.
Ich würde mir viel mehr wünschen, mehr flexibel zu sein, mehr Freizeit zu haben, meine sozialen Kontakte mehr zu finden. Also bei mir hat es im Gegensatz zu meinem Studium alles extrem abgenommen und ich habe totale Schwierigkeiten, das zu trennen und überlege auch schon die ganze Zeit, wie ich das wieder ändern kann.
Wenn die nicht mehr voll arbeiten wollen, sie erben ja dann auch viel, gell? Von den Vorfahren, Großeltern, da kann man gut leben.
Ich finde es schade, in so einen Beruf, den man auch gerne macht, so zu starten mit dem Wissen, man muss viel arbeiten, um genug Geld zu verdienen.
Ich arbeite in der außerklinischen Intensivpflege und habe die Chance gehabt, gleichzeitig in der Forschung zu arbeiten. Und dort habe ich einfach die Möglichkeit, durch die Arbeitsstruktur remote zu arbeiten. Bedeutet, Homeoffice zu machen, auf Reisen zu arbeiten und so weiter. Diese Flexibilität, die ich jetzt habe, gibt mir einfach viel mehr Freizeit gefühlt. Ich sehe da eine sehr positive Entwicklung.
Homeoffice, flexible Zeiteinteilung, auf Reisen arbeiten, nur 6 Stunden arbeiten, sich selbst verwirklichen, einen Job, mit dem man 100% glücklich ist. Finden Sie sich da wieder, Frau Ibrahim?
Ja, auf jeden Fall.
Also definitiv. Das sind Dinge, die mir sehr wichtig sind, auch in der Auswahl meines Jobs, dass ich darauf achte, dass ich flexible Arbeitszeiten habe, dass ich Zeit habe, am Nachmittag auch mal meine Kinder von der Schule und von der Kita abzuholen und dann eben auch den Nachmittag mit denen verbringen zu können und mich dann vielleicht später noch einmal auf die Arbeit konzentrieren zu können, dass ich halt viel mehr Möglichkeiten habe, mir meinen Arbeitsalltag so zu gestalten, wie er halt eben auch in mein Leben passt.
Geht Ihnen das auch so, Frau Müller?
Genau, da würde ich auch zustimmen. Also ich bin ja heute hier in Berlin, aber ich komme ja eigentlich aus der Schweiz und ich bin jetzt auch für einen Monat hier in Berlin, weil ich remote arbeiten kann. Und es ist einfach auch, dass man ja sieht, dass es in gewissen Bereichen möglich ist, diese Flexibilität zu leben. Und darum würde ich auch definitiv sagen, dass es ein Bedürfnis von mir ist, aber eben auch von vielen anderen jungen Menschen.
Was haben Sie denn bei Ihren Eltern oder Großeltern erlebt, was Sie nicht so machen möchten?
Schwierig zu sagen. Also meine Eltern arbeiten beide sehr viel. Ich glaube, da der Ausgleich beispielsweise zwischen Arbeit und Privatem ist sicherlich etwas, wo ich manchmal sehe, vielleicht wo schon zu kurz gekommen ist. Das wäre jetzt vielleicht ein Beispiel.
Wie sieht das bei Ihnen aus, Frau Ibrahim?
Bei mir würde ich sagen, dass da auch die Sinnhaftigkeit der Arbeit eine große Rolle spielt. Also, dass ich gemerkt habe, jetzt bei meinen Eltern, dass da vielleicht der Job auch eher ausgesucht wurde, weil das die sichere Bank war, weil man da Gehalt bekommen hat, was regelmäßig kam und sich da vielleicht eher da mehr Wert drauf gelegt wurde und ich jetzt aber auch vermehrt darauf schaue, will ich das überhaupt für mich selbst und wo liegt der Sinn in meinem Tun?
Boris Kaspar, wenn ich jetzt zuhöre, den jungen Menschen auch in der Umfrage, dann denke ich mir, na klar, das wollen wir doch eigentlich alle vom Job, das, was wir da gehört haben. Das ist ja eigentlich nichts völlig aus der Luft gegriffen ist. Aber der Unterschied ist, dass diese Generationen es sich auch nehmen können, richtig? Oder dass die Wünsche sich wahrscheinlich erfüllen werden.
Das ist richtig, genau, auch wenn ich das so höre. Das mag ich natürlich auch. Ich glaube, bevor wir einsteigen in die Debatte, ist es nochmal ganz wichtig zu erwähnen, dass wir, wenn wir über die Generation sprechen, immer über Kategorien auch sprechen. Und die Generationsforschung boomt ja auch gerade. Jeder will wissen, ne, wie ticken die, besonders Unternehmen und Personaler. Aber jeder Mensch ist anders und hat eben auch anderes erlebt oder hat andere Einstellungen. Und die Kategorien, die lassen halt eher Rückschlüsse auf die großen Trends der Arbeitswelt zu, als auf die Charaktermerkmale einzelner Personen.
Genau,
ne?
Wir reden über Verallgemeinerung, wenn wir über Generation XYZ reden, das ist klar. Und nicht über die Menschen, nicht alle Menschen einer Generation sind gleich. Aber vielleicht zur Begriffsklärung erst nochmal mit Ihnen. Was bedeutet Generation Y und Z, wenn manche Hörer das noch nicht wissen? Und woher kommen diese Bezeichnungen eigentlich?
Also die Generation Y und die Generation Z beschreiben eine gewisse Lebensspanne. Generell ist eine Generation eingeteilt in eine Lebensspanne von circa 15 Jahren. Aber da ist die Wissenschaft sich auch strittig über die zeitliche Einteilung. Und die Generationsabstände setzen eben Soziologen auf 15 Jahre, weil es beruht darauf, dass ungefähr so ab dem 10. und zwischen dem 30. Lebensjahr die Menschen stark geprägt werden von ihren Erfahrungen und die dann auch ins Berufsleben weitertragen. Also die Generation Y beschreibt man sozusagen von circa 1980 bis 1995 und anschließend dann 15 Jahre weiter, 1995, die Generation Z. Ja, woher bekommen die Begrifflichkeiten Z, Y und X? Ein kanadischer Autor, Douglas Copeland, hat in den 90er Jahren ein Buch geschrieben über die Generation X und über das Lebensgefühl der Generation X beschrieben. Und das war sehr erfolgreich und man hat einfach diese Begrifflichkeit übernommen, also die Generation X, der ich zugehöre, die vor der Generation Y steht, und hat dann logischerweise dem Alphabet folgend Y und Z definiert.
Und danach fangen wir wieder bei A an.
Nein, ja, wir gehen sozusagen dann ins griechische Alphabet über und fangen bei der Alpha an.
Ah. Wenn Sie mal im ersten Überblick sagen könnten, was unterscheidet jetzt die beiden Generationen Y und Z? Also Z sozusagen die, die um die Jahrtausendwende geboren wurden oder danach, ne?
Genau. Also im ersten Moment würde man sagen, sie sind beide ähnlich, ja. Und man sagt auch oft, ne, die Jüngeren sozusagen, kennst du einen, kennst du alle, aber so stimmt es natürlich nicht, denn das sind schon auch nochmal Unterschiede, gerade auch im Erleben zum Beispiel der Arbeitswelt, in der Sozialisierung, also die, das haben wir schon von der Vorrednerin gehört, also die Generation Y zum Beispiel legt sehr großen Wert auch auf Sinnhaftigkeit in ihrer Arbeit, Anerkennung und Freiheit. Also Anerkennung liegt bei der Generation Y eher so darum, auch ne, auf die Leistung zu schauen. Und bei der Generation Z geht es nochmal viel auch um Kreativität, um Selbstbestimmung. Und auch ja, Karrierewünsche gestalten sich unterschiedlich, wo die Generation Y, auch hier, ne, das sind alles Pauschalisierungen, die wir hier nutzen.
Natürlich, ja.
Die Generation Y ist doch noch eher auch fokussiert oder bestrebt, so die klassischen Führungswege einzugehen und Karrierewege einzugehen, wobei die Generation Z auch sagt, nö, also das ist mir nicht mehr so wichtig, Freizeit ist mir wichtig und wenn mein Arbeitgeber mir andere attraktive Angebote macht, vielleicht mich in irgendeinem Projekt einzusetzen, dann erfüllt mich das auch mit Sinn.
Frau Ibrahim, als Vertreterin der älteren jungen Generation sozusagen, die ja vorausgeht, haben Sie den Eindruck, dass Sie da Dinge durchkämpfen, gerade in der Arbeitswelt, die dann der nachfolgende Generation sozusagen zugutekommt? Haben Sie den Eindruck, Sie sind da so die Speerspitze und müssen da Sachen durchsetzen, gegen Widerstand teilweise auch?
Ja, teilweise schon. Es kommt natürlich immer darauf an, in welchem Unternehmen man arbeitet. Also ich arbeite in einem sehr jungen Unternehmen, da muss ich jetzt nichts mehr durchsetzen, da ist alles schon gegeben. Aber so aus früherer Erfahrung kann ich schon sagen, dass gerade so dieses, jetzt kommen wir wieder zum flexiblen Arbeiten, das musste schon durchgesetzt werden. Also dass man jetzt zum Beispiel dann auch strikt gesagt hat, bei Meetings, die jetzt vielleicht am Nachmittag oder am späten Nachmittag noch hätten stattfinden sollen, dass man dann wirklich auch sagen musste, nein, das mache ich jetzt nicht mit. Da habe ich jetzt andere Sachen zu tun. Und ja, da wurde man dann teilweise auch schon mal blöd angeguckt, sage ich jetzt mal. Ja.
Weil sich die jetzige, sagen wir, die Generation der jetzigen Führungskräfte, ne, Herr Kasper, die identifiziert sich noch viel über Anwesenheitskultur sozusagen, richtig?
Das kommt drauf an. Also ich meine,
Frau Ibrahim nickt.
Ja, wenn wir über ne, Generation Babyboomer sprechen oder vielleicht auch X, meine Generation, aber wir haben ja auch schon viele Führungskräfte der Generation Y im Arbeitsmarkt und auch Z, ja, die natürlich ein ganz anderes Mindset haben, was Arbeitszeiten und Flexibilität anbelangt. Ja. Also ich glaube, da müssen wir auch differenzieren, in was für eine Unternehmenskultur wir uns befinden. Und
genau, das sagte Frau Ibrahim ja, ne? Bei genau. Ihrem jungen Arbeitgeber, jetzt ist es anders. Vorher war es so, dass das quasi die Anwesenheit hochgehalten
wurde. Genau, also da muss man wahrscheinlich immer noch differenzieren. Arbeitet man jetzt in einem alteingesessenen Konzern, wo vielleicht das Durchschnittsalter auch noch mal deutlich höher ist, oder arbeitet man jetzt in einem Start-up? Ist natürlich ein großer Unterschied.
Sie sind ja erst vor ein paar Wochen zu Ihrem jetzigen Arbeitgeber gewechselt. Was hat Sie da gelockt?
Gelockt hat mich natürlich das Konzept, also was mein Arbeitgeber tut, finde ich sehr spannend. Und natürlich auch so Dinge wie selbstständiges Arbeiten, also dass ich die Möglichkeit habe, selber Entscheidungen dort zu treffen, dass es eine Mentalität gibt, eine gute Fehlerkultur gibt bei uns, dass wir ausprobieren können, dass wir Fehler machen können, dass wir daraus lernen können, dass nicht dieses stumpfe Befolgen von Arbeitsaufträgen von oben nach unten stattfindet. Das sind Dinge, auf die ich sehr achte bei der Auswahl meiner Arbeitgeber.
Frau Müller, haben Sie den Eindruck, dass die Generation Y Ihnen den Weg schon geebnet hat?
Ja, also jetzt beispielsweise beim Thema Work-Life-Balance, wo wir auch heute darüber sprechen, ist es schon so, dass das auch stark von der Generation davor jetzt aus meiner Sicht, aus der Generation Z-Sicht erkämpft wurde.
Aber wo gehen Sie noch weiter?
Genau, es ist wie, für uns werden halt die Sachen beispielsweise ein wenig als Grundlage gesehen, wo wir dann darauf aufbauen können und dann vielleicht neue Forderungen setzen.
Welche sind das?
Das wäre noch mehr Flexibilität beispielsweise oder wie das jetzt die Work-Life-Balance, dass das ein Bedürfnis ist oder auch beachtet wird von einem Arbeitgeber, als Grundlage gesehen wird. Und darauf aufbauen jetzt beispielsweise eben noch mehr Flexibilität bei Arbeitszeiten oder auch Arbeitsorten gefordert wird. Auch etwas, das jetzt vielleicht beispielsweise durch die Corona-Pandemie ja auch gewissermaßen Unternehmen dazu gezwungen wurden, das zu implementieren und zu leben. Aber dieser Zwang vielleicht auch von außen hat ja beispielsweise auch gezeigt, dass es in vielen Bereichen auch sehr gut funktionieren kann. Und eben auch, was vorhin schon angesprochen wurde von Frau Ibrahim, auch jetzt Dinge wie eine gesunde Fehlerkultur oder dass nicht alles von oben nach unten delegiert wird oder eben auch Hierarchien zu einem gewissen Punkt aufzubrechen, sind sicherlich Dinge, die von Jungen noch mehr eingefordert werden. Eben auch im Allgemeinen jetzt hier zu pauschalisieren.
Vielleicht, wenn ich da nochmal was zu sagen darf. Und zwar, was ich immer mitbekomme, auch im Kontakt mit der Generation Z, ist viel mehr auch noch das Bestreben nach wirklich Work-Life-Separating, ne? Also Work-Life-Cut, nicht nur Work-Life-Balance, sondern wirklich zu sagen, so in meine Freizeit ist mir wichtig, dort möchte ich auch nichts mehr mit Arbeitsthemen zu tun haben und dazu brauche ich natürlich auch klare Strukturen, Flexibilität sowieso, aber das Work-Life-Blending, was die Generation Y viel mehr noch gelebt hat. Das ist, glaube ich, bei der Generation Z noch mehr fokussiert auf strikte Trennung, also auch von Privat und Arbeit.
Das Thema Überstunden scheint ja ein wichtiges zu sein. Wie halten Sie es mit Überstunden bei Ihnen, Frau Müller?
Also wir haben eigentlich beispielsweise, also ich arbeite ja auch in einem jungen Unternehmen, wir haben jetzt keine Stundenerfassung beispielsweise. Und also bei mir kontrolliert nie eigentlich jemand, von wann bis wann ich arbeite. Spannend bei uns zu sehen, ist es manchmal fast so, dass man eher zu viel dann arbeitet, auch wenn man gar keine Kontrolle hat. Aber bei uns ist die selbstständige Kompensation dann von Überstunden beispielsweise oder dass man halt hier ja eben die Flexibilität auf höchstem Niveau lebt. Aber natürlich ist es wichtig, dass sie kompensiert auch werden. Aber wir sind natürlich jetzt auch, weil wir ein Jungunternehmen sind, das auch stark auf Remote basiert, bei diesem Thema natürlich auch anders als vielleicht dann junge Leute, die in einem Unternehmen leben, wo es noch viel strikter ist. Ich glaube einfach zum Thema jetzt Arbeitszeiten beispielsweise ist vielleicht einfach auch die Vorstellung anders, wie Leistung gedacht wird. Also dass Leistung beispielsweise nicht immer mit Präsenz gleichgestellt werden kann. Also ich höre manchmal irgendwie von Kollegen, die ein Praktikum irgendwo machen oder irgendwo arbeiten und dann sagen sie, ja, am Schluss mussten sie einfach noch 2 Stunden da sitzen, weil sie waren fertig mit allem, was sie gemacht haben. Aber sie mussten halt wie noch warten. Und wenn jemand beispielsweise jetzt schneller ist bei einer etwas zu beenden, warum muss ich dann noch da sitzen und meine Stunden abhocken in dem Sinne? Das ist definitiv etwas, wo ich hoffe, dass mehr Wandel auch noch von älteren Konzernen, sage ich jetzt mal, gelebt wird.
Frau Ibrahim, wie sehen Sie das bei sich selbst und auch bei Ihren Kolleginnen oder Freundinnen oder Freunden? Sind Überstunden ein Thema? Will man die machen?
Ich glaube, das ist immer abhängig. Also das muss ich natürlich die Waage halten und da wird auch drauf geachtet. Also da achte ich drauf, da achtet mein Vorgesetzter auch drauf. Wir tragen unsere Stunden ein, allerdings nur für uns, um halt selber nachvollziehen zu können, wie viel habe ich gearbeitet und bauen die Überstunden dann auch selbst wieder ab. Also das heißt, wenn ich jetzt selber entscheide, dass ich noch etwas fertig machen möchte und jetzt vielleicht 2 Stunden länger arbeite, dann fange ich halt am nächsten Tag 2 Stunden später an. Ne? Also das können wir uns da ganz flexibel einteilen und das finde ich auch, das ist eine Sache, die für mich persönlich auch gut ist, weil ich da einen Überblick habe und auch entscheiden kann, wann ich Überstunden mache und wann eben nicht. Ja.
Herr Kaspar, wie sieht das aus bei den Beratungen, die Sie machen? Ist die Bereitschaft für mehr Arbeit sozusagen da? Aber wenn, dann muss sie flexibel sein? Weil ich habe gelesen, dass eigentlich die Generation Z vor allem gar keine Überstunden mehr machen möchte. Aber vielleicht habe ich auch die falschen Artikel gelesen.
Ja, also wie gesagt, was die Vorrednerinnen ja auch schon gesagt haben, es muss Sinn machen. Ja. Und ich erlebe das in der Zusammenarbeit auch mit PraktikantInnen, die bei mir tätig sind. Da wird Arbeit dann erledigt und manchmal auch Überstunden gemacht, wenn es notwendig ist und Sinn macht für beide. Ne? Und da ist es halt auch ganz wichtig, was die Vorrednerin auch gesagt hat, auch auf die Selbstverantwortung, ne, zu zählen. Der Einzelnen. Hm. Also auch darauf zu vertrauen, die Arbeit wird erledigt, ja, das ist auch ganz wichtig. Und weg von dieser Kontrolle und diesem starren Stundenabsitzen, sondern wirklich zu schauen, was kommt am Ende bei raus? Hm. Stimmt das Ergebnis?
Ja. Wir machen gleich an dieser Stelle weiter. Mehr Work-Life-Balance, wie junge Menschen die Arbeitswelt verändern. Darüber werden wir auch nach den Nachrichten weiter reden. Und wir sind gespannt auf Ihre Erfahrungen dazu. Was erleben Sie in Ihrem Job? Wo sehen Sie den Unterschied in Haltung und Arbeit zwischen den jungen und den älteren Generationen? Was ändert sich dadurch vielleicht jetzt schon? Und finden Sie das gut und richtig oder noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig? Erzählen Sie uns unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464, 00800 4464 4464 oder mailen Sie an lebenszeit@deutschlandfunk.de, am besten auch mit Ihrer Telefonnummer, damit wir Sie zurückrufen können. Es geht weiter mit der Lebenszeit, heute mit Daniela Wiesler am Mikrofon. Sie sind jung und haben auf dem Arbeitsmarkt oft die große Auswahl. Die junge Generation ist bei Arbeitgebern begehrt und sie kann Forderungen stellen, etwa wenn es um Arbeitszeiten oder die Bezahlung geht. Und sie haben Forderungen, vor allem was die Rangfolge von Beruf und Privaten in ihrem Leben angeht. Das haben wir im ersten Teil der Sendung schon gehört. Und was das nun auslöst in der Arbeitswelt, welche Auswirkungen das auch für die älteren Kolleginnen und Kollegen hat, dazu werden wir gleich mehr erfahren. Mehr Work-Life-Balance, wie junge Menschen die Arbeitswelt verändern, ist unser Thema heute. Und darüber möchte ich weiter sprechen mit Michelle Müller, Vertreterin der Generation Z, mit Nasrin Ibrahim, Vertreterin der Generation Y, mit dem Diplompsychologen und Generationenexperten und Berater Boris Kasper und mit Ihnen, meine Damen und Herren. Wie erleben Sie die jungen Menschen in der Arbeitswelt? Welche Veränderungen stellen Sie fest an Erwartungen, an Arbeitsweisen, an Haltungen? Und was ändert sich dadurch vielleicht auch bei Ihnen in der Organisation, in Ihrem Unternehmen? Und wenn Sie selbst zur Generation der 20-, 30-Jährigen gehören, was erwarten Sie von Ihren Arbeitgebern und welche Rolle spielt die Arbeit in Ihrem Leben? Rufen Sie uns an unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464 oder schicken Sie eine E-Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Und am Telefon bin ich jetzt verbunden mit Dr. Ulf Rinne, Arbeitsmarktökonom am Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit in Bonn. Guten Morgen, Herr Rinne.
Guten Morgen, Frau Wiesler.
Herr Rinne, vor einigen Wochen sagte Arbeitsgeberchef Steffen Kampeter, wir brauchen mehr Bock auf Arbeit. Und Andrea Nahles, Chefin der Bundesagentur für Arbeit, kommentierte die Einstellung von jungen Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen mit Arbeit ist kein Ponyhof. Sperrt sich die Politik noch?
Ja, also diese beiden Zitate, gerade das von Frau Nahles, wurde, glaube ich, ein bisschen aus dem Kontext gerissen. Aber beide waren natürlich so ein bisschen die junge Generation vor zu hohen Ansprüchen. Aus meiner Sicht kann diese Generation sehr hohe Ansprüche haben, gerade auf dem Arbeitsmarkt, weil sie einfach knapp sind. Sie sind gesucht, sie sind begehrt und damit können sie ihre Wünsche und Vorstellungen, die sie haben, noch viel stärker verwirklichen dann auch als das ältere Generation vor ihnen konnten.
Hat denn Politik die Bedürfnisse junger Arbeitnehmer schon verstanden?
Ja, ich weiß nicht, ob da Politik tatsächlich der erste Ansprechpartner ist. Herr Kampeter spricht ja tatsächlich für die Arbeitgeber. Und ich glaube schon, dass die Wünsche und Bedürfnisse der jungen Menschen bei Arbeitgebern ganz deutlich angekommen sind, weil Arbeitgeber einfach um diese Menschen jetzt auch kämpfen. Sie spüren stärkeren Wettbewerb um junge Menschen. Ältere Arbeitnehmer scheiden aus den Betrieben aus. Der Renteneintritt der Babyboomer-Generation war ja schon angesprochen. Das sind in den nächsten 15 Jahren etwa 13 Millionen Menschen, die in Rente gehen, also etwa ein Drittel der Erwerbspersonen. Und rein zahlenmäßig können das die jungen Menschen, die jetzt neu in den Arbeitsmarkt eintreten, das nicht ausgleichen. Darum sind sie so begehrt.
Sie beschäftigen sich in Ihrer empirischen Forschung mit Fragen, wie sich unsere Arbeitswelt verändert, wie die Zukunft der Arbeit aussieht. Wie sehr verändern die jungen Generationen die Arbeit?
Die junge Generation tritt natürlich mit ihren Wünschen, mit ihren Idealen neu in den Arbeitsmarkt ein. Und damit gestalten sie ein Stück weit auch selbst den Wandel der Arbeitswelt. Sie sind, wie gesagt, knapp und begehrt und damit auch in einer starken Verhandlungsposition gegenüber Arbeitgebern. Umgekehrt ist natürlich auch der Wandel der Arbeitswelt, der trägt gleichzeitig dazu bei, dass sie diese Möglichkeiten verwirklichen können, weil zum Beispiel es viel mehr Möglichkeiten heute gibt für räumliches und zeitliches flexibles Arbeiten. Eben die Digitalisierung, die Einzug hält, das macht es möglich, heute von Orten zu arbeiten und zu Zeiten zu arbeiten, was früher eben nicht möglich war, weil eben die Arbeit viel stärker an die Präsenz im Betrieb verknüpft war.
Hier hat ja die Pandemie eine große Katalysatorwirkung gehabt. Denken Sie, dass das ohne die Pandemie jetzt auch schon sehr selbstverständlich gefordert worden wäre von den jungen Generationen? Wir haben ja da wirklich in Windeseile da einen Riesenschritt gemacht, ne?
Das weiß ich nicht. Die Pandemie war ein Katalysator, glaube ich, auch für alle Generationen. Also ich glaube, dass die Vorteile zum Beispiel des mobilen Arbeitens und zumindest zeitweise auch aus dem Homeoffice Arbeitens auch bei älteren Menschen angekommen ist. Auch da gibt es natürlich, wenn man an familiäre Verpflichtungen denkt und noch bei älteren Menschen an Betreuungsverpflichtungen gegenüber älteren Angehörigen dann auch das gehört dazu, dann ist das Homeoffice, glaube ich, in der Breite der Gesellschaft angekommen. Für die jüngere Generation kommt dazu natürlich noch die Wertefrage, die ja auch schon in der Diskussion häufig angeklungen ist.
Konkret, wie wird sich die Arbeit verändern? Verändert sie sich jetzt schon oder geht es erst los? Und was wird passieren?
Nein, also die Arbeitswelt ist ständig im Wandel. Gerade, glaube ich, das aktuelle Hype-Thema ist künstliche Intelligenz. Die Implikationen da sind noch nicht ganz klar und irgendwie sehr tatsächlich, dass jetzt nochmal zu einem Katalysator führt. Ich sehe es so, dass die Pandemie tatsächlich natürlich Trends beschleunigt hat, aber dieser Trend sozusagen auch zum zeitlichen und räumlichen flexiblen Arbeiten war tatsächlich auch schon vorher spürbar. Die Pandemie hat diese Trends aber tatsächlich deutlich beschleunigt aus meiner Sicht.
Und wenn wir jetzt auf die Forderungen der jungen Generationen zu sprechen kommen, von denen Sie gerade auch gesagt haben, dass sie die Arbeitswelt verändern werden, weil sie knapp sind als Arbeitskräfte, was sehen Sie da an Veränderungen durch die jungen Menschen?
Ja, aus meiner Sicht wird der Arbeitsmarkt eben, was sich abzeichnet, noch mehr zu einem Bewerbermarkt. Das heißt, Unternehmen sind noch mehr gefordert, tatsächlich ein neues attraktives Gesamtpaket zur Personalgewinnung und auch Mitarbeiterbindung zu entwickeln. Das sind Elemente, wir haben darüber gesprochen, das beinhaltet zeitliche Flexibilität. Konzepte wie 4-Tage-Woche werden ja aktuell auch ganz häufig diskutiert und sind auch in der Presse immer wieder dazu Meldungen zu finden. Es geht um räumliche Flexibilität. Neben dem mobilen Arbeiten geht es auch um hybride Konzepte hier, wie man sozusagen die Vorteile von Präsenzarbeit dann auch mit den Vorteilen von der Arbeit im Homeoffice bestmöglich verknüpfen kann. Konzepte wie Workation, also aus ganz klassischen Urlaubsdestinationen heraus zu agieren. Es geht aber auch natürlich um klassische Dinge wie materielle Anreize und da eben zum Beispiel auch althergebrachte Statussymbole in die neue Zeit zu überführen. Also der Dienstwagen hat, glaube ich, ausgedient an der Stelle. Heute spricht man vielleicht über eine Mitgliedschaft in einem Fitnessstudio, über Freizeitangebote, die auch der Arbeitgeber dann integriert in den Berufsalltag. Und es geht um Aspekte der Unternehmenskultur, Diversität, Nachhaltigkeit, flache Hierarchien, Wertschätzung, Entwicklungschancen und eben auch Möglichkeiten zur Selbstverwirklichung.
Dann nickt Frau Ibrahim, Unternehmenskultur ist ein wichtiges Thema, richtig?
Genau, das stimmt, ja.
Was ist das, was Sie da brauchen, was Sie möchten bei einem Arbeitgeber?
Also wie mein Vorredner schon gesagt hat, also flache Hierarchien, einfach die Möglichkeit zu haben, auch mitgestalten zu können und das Gefühl zu haben, dass man auch gehört wird, ne? dass man Ideen, dass man Gedanken mit einbringen kann. Das würde ich sagen, das ist wichtig.
Ich würde gerne ganz kurz noch eine Mail zitieren, die wir bekommen haben, anonym. Da stellt sich jemand die Frage, wo wir gelandet sind. Gefühlt will man alles. Freizeit, Freiheit, das alles muss natürlich stimmen, aber auf wessen Kosten geht das? Lehrer fehlen, Pflegepersonal fehlt, Fachkräfte fehlen, klar, wenn man nur noch maximal 6 Stunden am Tag arbeiten und das am besten auch nur bis zu einem Alter von 55 Jahren will. Was haben unsere Eltern und Großeltern alles geleistet und hart erarbeitet, damit wir diesen Luxus haben, den wir bereits haben? Den Luxus will man nicht aufgeben und dazu sämtliche Freiheiten. Wie soll das machbar sein? Das soll mir jemand mit diesen Wünschen erklären. Herr Rinne, vielleicht ganz kurz von Ihnen dazu. Ist das ein Problem, dass wir unseren Wohlstand sozusagen gefährden? Und wenn eben keine Leute da sind, die die Arbeit machen wollen, wer macht sie dann?
Ja, ich glaube, diese Mail zeigt einfach sozusagen, dass die jungen Menschen sind tatsächlich auf dem Arbeitsmarkt in einer starken Position. Gesamtgesellschaftlich ist ihre Position aber tatsächlich nicht so stark, weil sie natürlich zahlenmäßig geringer besetzt sind, diese Jahrgänge. Und damit ist es in der Demokratie dann herausfordernd, Interessen auch durchzusetzen. Ich meine, wir erleben das aktuell bei Fragen der Klimapolitik, Energiewende, aber auch bei Fragen von Rente und Alterssicherung. Darauf zielt das ja auch so ein bisschen ab jetzt, der Einwurf. Da zeichnen sich Konflikte ab, heute schon. Und diese Konflikte könnten sich in Zukunft dann auch noch deutlich verschärfen.
Frau Müller, Sie haben ja eine repräsentative Studie auch zu Generation Z in der Schweiz und Deutschland durchgeführt. Wenn wir die Mail von dem Hörer oder der Hörerin gerade einmal nochmal im Kopf haben, die Arbeitszeitreduzierung und der Schwerpunkt, sagen wir mal, auf das private Leben, ist das was, wo die Generation auch sagt, ja, wir wollen auch keinen, nicht unbedingt Wohlstand, wir verzichten lieber auf Geld, als dass wir unser Leben opfern, sozusagen, jetzt mal dramatisiert. Ist das so? Oder will man beides?
Ja, eigentlich ist es trotzdem spannend zu sehen, dass die Generation trotzdem sehr leistungs- und erfolgsorientiert ist, wenn man sie nachher befragt, was oftmals vielleicht nicht gedacht wird, aber eben, dass eben Leistung anders gesehen wird oder wie Erfolg aussehen kann. Und ich glaube, hier ist auch spannend eben, wie die Generation oder nochmal ganz zurückzukommen zum Thema vom Anfang, wie man ja auch Generationen unterscheidet in der Lebenswelt, in die sie aufwachsen. Und jetzt definitiv der Unterschied zwischen der Generation Z und der Generation davor ist ja, dass junge Leute, also aus der Generation Z, sind ja wirklich diese True Digital Natives, also sind immer schon auch in den digitalen Welten aufgewachsen. Und dort, beispielsweise auf Social Media, sieht man halt einfach auch, dass beispielsweise Arbeiten anders möglich ist und solche Bedürfnisse auch in solchen Welten entstehen können. Und es ja eben einfach auch zeigt, dass es möglich ist, so zu arbeiten, aber trotzdem auch vielleicht gut Geld zu verdienen. Also definitiv auch ein Thema, was man beachten muss.
Das heißt, es soll weniger gearbeitet werden, aber nicht weniger geleistet werden, richtig? Frau Ibrahim, kurz dazu. Und dann müssen wir die Hörerin reinnehmen.
Ich wollte auch noch mal einen Punkt anbringen zu dieser 40-Stunden-Woche. Da ist ja auch die Frage, arbeiten wir wirklich diese 40 Stunden durchgehend effektiv? Wäre es nicht sogar, also eine Stundenreduzierung muss ja nicht unbedingt heißen, dass weniger Leistung gebracht wird, sondern die Frage ist, kann ich mit diesen 40 Stunden wirklich, kann ich da während dieser Zeit alles abrufen?
Und gleichzeitig müssen wir schauen, da kommen wir auch im dritten Teil noch zu, was ist mit Handwerk, was ist mit Pflege, also was ist mit den nicht wissensarbeitenden Berufen, wo man wirklich da sein muss auch. Aber auch da gibt es ja Möglichkeiten, da gucken wir uns gleich noch an. Ja. Frau Meier, Sie warten schon aus Bayern. Guten Morgen.
Guten Morgen. Also ich wollte auch sagen, ich sehe nicht so den Unterschied zwischen den Alten und den Jungen. Also ich bin Jahrgang 64, ich war im ersten Beruf Physiotherapeutin. Ich hatte genau die gleichen Vorstellungen wie die Jungen, aber ich konnte das nicht umsetzen, weil ich habe auch zu meinem Chef gesagt, gucken Sie mal die Qualifikation und wie ich leiste, da möchte ich mehr Gehalt. Ja, wenn Sie nichts leisten würden, dann wären Sie ja auch nicht hier. Oder so Sachen wie in der Autoindustrie würde Sie jeder für das Gehalt auslachen. Und wenn ich gegangen wäre, also ich habe ein paar Mal gewechselt, dann waren 10, 15 andere da. Wir waren ja immer zu viele. Und meine Kollegin damals 2004 hat schon gesagt, die Quietschis, also die Jungen, du wirst sehen, die sind nicht mehr so blöd wie wir. Und ich sage auch, die sind nicht mehr so blöd wie wir, hat sie damals schon gesagt. Und wir sind als Arbeitnehmer früher so schlecht behandelt worden und so ausgenutzt. Ich bin todmüde ins Bett gefallen. Ich habe die Arbeitszeit eigentlich nicht reduzieren können, dass ich heutzutage jedem Jungen sage, also das, weil ich aus meiner Erfahrung, jedem, wer es hören will, und sie wollen viele hören, sage ich, sei mal nicht so blöd wie ich, lass dich bloß nicht so ausnutzen wie ich. Und noch eins, man kann auch von den Jungen lernen. Mein Mann, also mein Partner ist Gymnasiallehrer, und da war auch so überfrachtet, der hat es von den Jungen sich abgeguckt und lässt sich auch nicht mehr alles ans Bein binden. Aber gewollt hätte ich das und andere genauso. Wir konnten nicht, wir waren immer zu viele.
Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, dann ist es im Grunde so, dass die Arbeitswelt ein bisschen pervertiert ist und oder nicht damals, nur ein bisschen, ja, damals. Und dass jetzt im Grunde das ganz gesund ist, das, was die jungen Menschen fordern, dass sie auf ihre mentale Gesundheit achten, dass sie gucken, dass sie dass sie einen Ausgleich haben, dass sie gucken, dass sie abends ihre Kinder ins Bett bringen können. Das ist eigentlich der Shift hin zum Gesunden, richtig?
Ja, weil sonst ich war dann nur noch so erschöpft und ich konnte auch keine Patienten mehr sehen. Das ist ja auch eine anspruchsvolle Arbeit, wenn Sie gerade in der Neurologie oder sonst wo sind. Das war so schlimm, wenn ein Patient nicht abgesagt hat, dann wurde mir das quasi angerechnet, also abgezogen. Das waren Sachen und da muss man auch verstehen, dass das alles kein gutes Image hat, dass man, Gott sei Dank wird der Physiotherapeut akademisiert, aber dass du, bevor du sowas machst, werd lieber gleich Arzt. Und die mit mir Ausbildung gemacht haben, die haben alle noch was anderes gemacht.
Wie ist das jetzt für Sie, wenn junge Menschen kommen, sehr junge Menschen kommen und eben sagen, nö, ich mache das nicht mehr. Ich gehe nach Hause zur rechten Zeit, ich arbeite mich nicht mehr tot. Ist das dann so, dass Sie wirklich immer sagen, super, mach das? Oder gibt es da auch so eine Stimme in Ihnen, die sagt, ich musste das die ganze Zeit tun und die anderen müssen das jetzt nicht und ich muss es vielleicht sogar ausgleichen. Gibt es das manchmal?
Nein, in Bayern sagt man ich sage immer gerne, hackst dich nicht auf. Und wenn man weniger arbeitet, arbeitet man viel lieber und viel besser. Mhm. Und natürlich gibt es auch diejenigen, die es vielleicht ein bisschen übertreiben und vielleicht gar nicht mehr so viel und ganz viel verdienen. Das kommt halt durch Instagram und so. Das gibt es auch. Aber die Jungen, die ich so sehe, die sind doch alle, die arbeiten ja doch alle. Aber man darf sie halt nicht mehr so ausnutzen. Und irgendwann, denke ich mir, durch die Zuwanderung wird sich das auch wieder ausgleichen. Mhm. Aber die Arbeitnehmer haben große Fehler gemacht. Und die Babyboomer, wir konnten uns nicht abgrenzen. Ich wusste nie, wie sage ich das, oder ich konnte das ausdrücken. Jetzt wüsste ich es auch besser. Mhm. Ja. Mhm.
Vielen, vielen Dank, Frau Meyer, für Ihren Anruf. Gerne. Herr Kaspar, Sie sind ja Sie werden ja für Generationenmanagement in die Betriebe gerufen, weil das nicht immer so glatt ist, wie das jetzt gerade Frau Meyer erzählt hat. Ne? Wenn so die alten Erfahrungen auf die jungen Menschen treffen, was erleben Sie da manchmal?
Naja, also Konflikte entstehen häufig durch Vorurteile. Ne? Das, was die Anruferin ja auch gerade beschrieben hat, ne? Die jungen Faulen sozusagen, ne? Sie wollen nur Spaß. Und wenn wir in den Unternehmen sind, wir sorgen halt dafür, auch nochmal Wissen zu generieren, also für Verständnis zu sorgen. Auch das ist keine Einbahnstraße von jung nach alt, ne? Sondern auch andersrum. Also ein Mehrgenerationenteam steht ja auch für Diversität. Diversität ist ja auch etwas ganz, ganz Wichtiges. Da entsteht mehr Produktivität und wir versuchen, Vorurteile abzubauen, also in beide Richtungen.
Auf welche Haltung oder Reaktion stoßen Sie denn dort? Ist das von den älteren Generationen, ist da Neugier, Fassungslosigkeit, Empörung, Verständnis?
Also es ist... wenn es an Neugier mangelt, dann kommt es meistens zu Konflikten, und zwar, ne, von beiden Seiten. Also Neugier auch, ne, von jung nach alt. Wie war das denn früher? Mit was für Werten sind ihr groß geworden? Das, was die Anruferin gerade beschrieben hat, wissen vielleicht viele junge Leute gar nicht. Ne? Woher kommen eigentlich diese Einstellungen und Aussagen der älteren Generation und vielleicht auch Ablehnungen, ne, zur jungen Generation? Also wir sorgen dafür, ein gemeinsames Verständnis herzustellen und eben halt auch das ganz konkret für Führungskräfte. Denn Führungskräfte haben oft einen wahnsinnig großen Einfluss, gerade was ein Mehrgenerationen-Team anbelangt. Ne? Also, das heißt hier zum einen, ne, für Empathie zu sorgen, also auch gegenseitige Empathie und auch, was wir auch schon gehört haben gerade, intergenerationales Lernen. Ja? Also was können wir voneinander lernen?
Herr Rinne, was erleben Sie an Konflikten?
Ja, ich glaube, ein Konflikt, also Generationenkonflikte in Unternehmen, ich glaube, das ist wichtig und Generationenmanagement ist da wichtig. Aber was auch angeklungen ist und den Punkt möchte ich, glaube ich, nochmal machen. Natürlich sprechen wir jetzt über irgendwie digitale Wissensarbeit ganz häufig, wo eben orts- und zeitflexibles Arbeiten möglich ist. Aber es gibt häufig auch innerhalb von Unternehmen dann eben noch einen anderen Teil der Belegschaft. Denken Sie an Industrieunternehmen oder Dienstleistungsunternehmen, die eben an Kunden arbeiten, wo das eben nicht möglich ist, so orts- und zeitflexibel zu arbeiten. Und das ist natürlich auch ein Konfliktpotenzial, was da auch innerhalb von Unternehmen ist.
Wir werden mal hören, weil wir haben im dritten Teil eine Malermeisterin, die tatsächlich das auch bei sich eingeführt hat, wie das geklappt hat. Frau Müller, vielleicht noch ganz kurz, was erleben Sie an Konflikten?
Genau, also wir beraten ja auch Unternehmen als Generation Z-Agentur dabei, wie sie erfolgreich mit jungen Menschen eben auch zusammenarbeiten können. Und hier ist oftmals schon auch so, ich glaube, der Grundkonflikt, den ich oft sehe, ist, dass man den Jungen ja jetzt zuhören muss und das früher oftmals vielleicht nicht gemacht wurde, aber es wird trotzdem stark nicht gemacht, wirklich jungen Menschen im Unternehmen auch ein Sprachrohr zu geben und ihnen auch, das ist eben auch etwas, was man vorleben muss, eben auch, dass sie sich wirklich äußern können und dass man Raum schafft für Ideen und Bedürfnisse von jungen Menschen, dass sie sich einbringen können, weil es ist halt nicht mehr so, dass man wie früher sagen kann, so okay, wenn es dir nicht passt, da ist die Tür, dann kannst du gehen, sondern jetzt kann eine junge Person halt selbst gehen und sagt, ja okay, wenn ihr nicht auf meine Bedürfnisse hört oder vielleicht gar nicht erst überhaupt den Raum schafft, dass man darüber sprechen kann, dann gehe ich halt. Und jetzt beispielsweise jetzt in der Studie, die wir gemacht haben mit dem Marktforschungsunternehmen Link, das ist von YouGov, sieht man, dass das, was am attraktivsten ist für junge Menschen bei einem Arbeitgeber, sagen sie, ist das Arbeitsklima.
Ja.
Etwas, das man erst sieht, wenn man da arbeitet, ganz ein wichtiger Punkt zu nennen, aber etwas, wo es auch sehr oft scheitert, weil viele junge Menschen fühlen sich auch nicht ernst genommen und wenn ich mich nicht ernst genommen fühle, warum soll ich mich dann auch nicht einbringen? Dann kommen wir auch zu Themen wie Überstunden mal machen, ist ja dann auch ein ganz anderes Thema, wenn ich ein Part von einem coolen Team bin und irgendwie das Arbeitsklima stimmt und dann ist man ja auch viel mehr offener, mal die Extrameile zu gehen. Und sich dann auch mal so mehr einzubringen. Also eigentlich ein Riesen-Benefit, glaube ich, sehr grundlegend, das Arbeitsklima und auch die Kommunikation im Unternehmen.
Stefan Pflaum aus München hat uns angerufen. Guten Morgen, Herr Pflaum.
Hallo, guten Morgen.
Was wollten Sie gern beitragen?
Ja, ich wollte noch mal etwas sagen. Auch ich kann das nur unterstreichen, was die Vorrednerin gesagt hat. Ich arbeite an der LMU München und organisiere dort ca. 130 Career-Events im Jahr. Und was wir halt versuchen, ist dort nachhaltige Kontakte zwischen Studierenden und Unternehmen aufzubauen. Und was wir ganz deutlich merken bei dem momentanen Arbeitsmarkt ist das, dass die Unternehmen, bei denen die Stichwörter wie Purpose, Nachhaltigkeit, Diversity, Work-Life-Balance, flexible Arbeitszeitmodelle keine Worthülsen mehr sind, sondern gelebte Kultur, die haben einen klaren Vorteil im Recruiting. Unternehmen, die bei klassischen starren Arbeitszeitmodellen zum Beispiel bleiben, auch was Familienplanung für Männer und Frauen gleichermaßen angeht, die werden da auf der Strecke bleiben im Recruiting, weil wie die Vorrednerin schon gesagt hat, die Generation Y und Z, die haben die Qual der Wahl und die werden sie auch weiter behalten. Also und das, ich genieße das auch zu beobachten als Mitarbeiter beim Career Service, weil ich kenne den Arbeitsmarkt noch von der anderen Seite her, als ich 98 fertig war.
Die Studierenden, die bei Ihnen sind, was merken Sie bei denen? Wie sind die gestimmt auf die Arbeit?
Also was vorhin mal gesagt wurde in einem kritischen Beitrag, dass wie kann man das finanzieren oder die sind eher faul und so weiter, wollen nur 9-to-5 arbeiten. Also ich kann das kann nur widersprechen. Was ich da feststelle ist tatsächlich, oder was wir in unserem Team feststellen, ist, dass die Studierenden sehr motiviert sind, sehr ambitioniert sind und auch gerne viel arbeiten wollen. Aber natürlich muss man ihnen auch die Möglichkeit geben, zum Beispiel aufgebaute Überstunden wieder abzubauen. Oder eben, was ich vorhin schon sagte, zum Beispiel in dem Zusammenhang, dass wenn es an die Familienplanung geht, dass eben Männer und Frauen gleichermaßen Familienzeit oder Elternzeit oder Ähnliches nehmen können und der Arbeitgeber das ermöglicht. Also ich erkenne da nur selten illegitime Ansprüche an den Arbeitsmarkt, sondern ich kann das einfach nur unterstreichen, dass Studierende zu Recht mit diesen Ambitionen rangehen. Mhm. Und ich glaube, neben Gehalt und Work-Life-Balance spielt tatsächlich dieses Stichwort Purpose. Ich möchte etwas machen, was bewegt. Ich möchte etwas bewegen mit meinem Job, dass das eine sehr große und immer größer werdende Rolle spielt.
Vielen Dank, Herr Pflaum. Herr Rinner, die letzte Minute noch oder anderthalb Minuten gehören noch Ihnen, bevor wir uns von Ihnen verabschieden. Erzählen Sie uns nochmal, wenn wir weiter in die Zukunft der Arbeit schauen. Was denken Sie, wird sich langfristiger verändern und welche Rahmenbedingungen sind hier auch von Politik und Gesellschaft gefordert?
Ja, langfristig ist es so, dass sich natürlich weiter der Arbeitsmarkt wandeln wird. Ich bin jetzt Arbeitsmarktforscher, das heißt, ich gucke vor allem in die Vergangenheit und versuche daraus Schlüsse für die Zukunft zu schließen. Ich bin also kein Zukunftsforscher, aber es muss insgesamt weiterhin darum gehen, auch in Zukunft einen Ausgleich dann zwischen den Interessen von Arbeitgebern und Beschäftigten in Deutschland zu organisieren. Das betrifft die Generation, es betrifft aber auch die Belegschaften innerhalb eines Betriebs. Wenn ich jetzt auf die nähere Zukunft schaue, auf die nächste halbe Stunde, das heißt auch auf die Belegschaften innerhalb eines Betriebs, die eben orts- und zeitflexibel arbeiten können und die nicht. Und der Staat muss einfach für die geeigneten Rahmenbedingungen sorgen und beide Marktseiten im Blick haben. Zwei große Felder für den Staat sehe ich da vor allem den Bildungs- und Ausbildungsbereich und Rahmenbedingungen für vollzeitnahe Tätigkeiten. Da sind wir auch bei der Vereinbarkeit, die eben nicht nur der Betrieb dafür Rahmenbedingungen schaffen muss, sondern auch der Staat mit Betreuungsangeboten zum Beispiel.
Vielen Dank, Dr. Ulf Ringne, Arbeitsmarktökonom am Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit in Bonn. Danke, dass wir mit Ihnen sprechen durften.
Vielen Dank.
Wir reden gleich an dieser Stelle weiter mehr Work-Life-Balance, wie junge Menschen die Arbeitswelt verändern. Dieses Thema wird uns noch bis 11.30 Uhr hier in der Lebenszeit beschäftigen. Und uns interessieren Ihre Erfahrungen, Gedanken und Beobachtungen dazu, meine Damen und Herren. Erzählen Sie davon. Ganz einfach und kostenfrei unter der Telefonnummer 00800 4464 4464 00800 4464 4464 oder schicken Sie uns eine E-Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de.
Deutschlandfunk Lebenszeit.
Willkommen auch zum dritten und letzten Teil der Lebenszeit, heute mit Daniela Wiesler am Mikrofon und dem Thema mehr Work-Life-Balance, wie junge Menschen die Arbeitswelt verändern. Dazu können Sie uns noch ganz rasch anrufen unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464 00800 4464 4464. Oder Sie mailen uns noch rasch an lebenszeit@deutschlandfunk.de und wir haben eine Mail bekommen, ein Hörer, der schreibt, wer das finanzieren soll, wenn einerseits die nicht arbeitenden Aktionäre Gewinn abschöpfen wollen und andererseits alle weniger arbeiten und immer mehr Geld für ihren persönlichen Lebensstandard ausgeben wollen. Und zweitens, welche Auswirkungen es auf eine Spaltung der Gesellschaft hat, wenn die Bürofrau und der Manager ins Homeoffice oder sogar ins Ausland, im Ausland arbeiten können und die Fliesenlegerin und der Krankenpfleger vor Ort jeden Tag physisch am Arbeitsplatz anwesend sein müssen. Und am Telefon haben wir jetzt Hilko Neue aus Niedersachsen. Guten Morgen, Herr Neue.
Ja, schönen guten Morgen.
Wie sieht es bei Ihnen aus? Mit der Arbeitszeit und Ihrer Arbeitszeit und der Arbeitszeit, mit der Sie sich beschäftigen.
Die Arbeitszeit. Wir sind ein Montagebetrieb, das heißt, die Mitarbeiter müssen vor Ort sein. Und weil es eben sehr anstrengend ist und die Woche über komplett außer Haus, werden 4-Tage-Wochen wird eingeführt, aber im Sinne halt von 4-5-System. Das heißt, 4 Wochen sind die Jungs unterwegs und haben eine Woche Erholungszeit zum Erholungsurlaub dazu, um eben da einen Ausgleich zu schaffen einfach.
Wann haben Sie das eingeführt?
Das ist eingeführt worden Anfang dieses Jahres.
Und aus welchem Grund?
Einfach, um die Belastung runterzufahren. Es sind alles, das Durchschnittsalter liegt bei circa 30 Jahren. Junge Familienväter mit dabei, die müssen ihre Kinder sehen können.
Das heißt, das ist schon auch eine Forderung, die von dieser Generation gekommen ist oder ein Ansinnen, das an sie herangetragen worden ist.
Ein Stück weit, beziehungsweise sehe ich da selber als Vater auch den Bedarf.
Und ist das schwierig gewesen, das umzusetzen, oder war das im Grunde nur der Gedanke musste einfach einmal gedacht werden und dann ging es auch einfach?
Nein, die Umsetzung gestaltet sich insoweit schwierig, dass natürlich auch immer noch geschaut werden muss, dass Ausfälle durch Krankheit kompensiert werden, die montags morgens erscheinen können. Und auch so muss natürlich mit etwas mehr Personal geplant werden, um den gleichen Aufgabenstand abzuarbeiten.
Aber von den Einkünften und Gewinnen haut das hin? Also dass mehr Leute weniger arbeiten, oder gibt es da...
Nein, man muss heutzutage aus meiner Sicht als Unternehmer auch mal gucken, dass man nicht alles aus den Leuten herauspresst, um den größtmöglichen Gewinn zu machen, sondern da einfach auch schauen, dass Abstriche gemacht werden. Es sind komplizierte Zeiten und man sollte als Unternehmer auch mal gucken, wo man sich selber an die eigene Nase fassen kann.
Frau Müller, Sie haben ja Untersuchungen gemacht und auch Herr Kasper, Sie haben das gemacht. Was ist eigentlich, wenn man tatsächlich die Arbeitszeit verringert? Was sind das für Auswirkungen?
Also das direkt haben wir jetzt nicht untersucht, aber einfach was man allgemein sagen kann, heißt ja das nicht unbedingt, dass dadurch, das haben wir vorhin auch schon gehört, das Ergebnis eigentlich weniger werden muss, weil man ist ja nicht immer gleich produktiv jetzt beispielsweise. Und schlussendlich eben auch jetzt solche neue Arbeitsformen, wie jetzt gerade die Person vor mir angesprochen hat, sind ja auch eine Form von Wertschätzung und auch jetzt beispielsweise, wo jetzt nicht das ortsunabhängige Arbeiten gelebt werden kann, muss man sich eben überlegen, was bietet man sonst? Und das ist ja auch nicht etwas, was alle möchten, jetzt beispielsweise ortsunabhängig zu arbeiten, und heißt ja beispielsweise manchmal auch dann alleine zu arbeiten und solche Dinge. Aber was bietet man sonst? Und solche Dinge sind einfach eine Form auch von Wertschätzung, das zu leben.
Na, und was der Anrufer ja auch gerade noch mal eindrücklich beschrieben hat, das Thema Gesundheit. Ja, auch das ist ja ein Thema, auf was geachtet werden muss und was vor allem auch junge Arbeitnehmerinnen oder BewerberInnen auch in den Fokus stellen, wenn sie ein Unternehmen aussuchen, ne? Also dazu zählt eben ja natürlich auch die Vier-Tage-Woche. Also achtet mein Unternehmen oder mein zukünftiger Arbeitgeber darauf, dass ich auch physisch und psychisch gesund bleibe.
Herr Neue, ich würde Sie gern verknüpfen mit einer Kollegin aus dem Handwerk. Wir haben tatsächlich in der Sendung viel über Wissensarbeiter gesprochen, über Schreibtischarbeit, und im Handwerk sieht es ja nochmal anders aus. Wie ist es da möglich, sich auf die Ansprüche der jungen Generation einzustellen? Das haben Sie jetzt schon erzählt, und am Telefon bin ich jetzt verbunden mit Jessica Hansen, Malermeisterin in Osterbay, wie wird es ausgesprochen? In Schleswig-Holstein auf jeden Fall. Guten Morgen, Frau Hansen.
Guten Morgen, Osterbü ist richtig.
Osterbü,
hallo.
Okay.
Ja, genau.
Dankeschön. Sie haben bis vor rund einem Jahr auch mit dem Fachkräftemangel gekämpft. Sie hatten 6 Mitarbeitende, richtig?
Ja, genau.
Wie stand Ihr Betrieb damals da? Wie konnten Sie da arbeiten?
Ja, also ich hatte 4 Gesellen und 2 Lehrlinge und ich hatte eine Vorlaufzeit von circa 6 Monaten. Und da haben die Kunden nachher natürlich gesagt, Frau Hansen, so geht das nicht weiter. Dann müssen wir uns einen anderen suchen. So, und da hatte ich natürlich ein bisschen Angst, dass die Stammkundschaft mir davon schwimmt, sozusagen. Und meine 4 Mitarbeiter waren auch 5 Tage dabei, haben natürlich auch Stress gehabt. Wir hatten Fertigstellungstermine und konnten das eigentlich gar nicht alles abwickeln.
Und wie?
So, dann habe ich mir ein Modell ausgedacht, was ja, also Vorreiter sind für mich immer die Dänen gewesen, die das ja schon ganz lange machen, diese 4-Tage-Woche im Handwerk. Ich habe auch Familie, Fliesenleger, die montags rüberfahren und donnerstagnachmittags wiederkommen. Und das hat ja auch funktioniert. Und dann habe ich geworben über Social Media mit flexiblen Arbeitszeiten und unter anderem 4-Tage-Woche. So, und dann hatte ich innerhalb von 3 Wochen 50 Bewerbungen. Jetzt ist unser Team mit 20 Mitarbeitern gut gefüllt. Und wir haben jetzt eine Vorlaufzeit von 6 bis 8 Wochen. Also... Ja, wir stellen jetzt aber noch 1, 2 Gesellen Und dann sind wir dann, ich hoffe mal, so bei 4 bis 6 Wochen Vorlaufzeit.
Das heißt, Sie haben eine Warteliste, sogar an Bewerbungen, da können andere nur von träumen.
Zurzeit sind noch 30 drauf, genau, ja.
Was bieten Sie in Ihren Ausschreibungen an? Verraten Sie das.
Genau, also ich habe halt mit diesen flexiblen Arbeitszeiten geworben. Bei uns im Handwerk ist es ja so, dass es kein Festpreis, also kein Festgehalt ist, sondern wir zahlen ja nach Stundenlohn. Dann habe ich halt, die entscheiden, wann sie anfangen. Das heißt, um 7 oder 8. Einige arbeiten Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag, haben den Mittwoch frei. Also da gibt's ganz verschiedene Modelle. Es ist wichtig, dass im Büro rechtzeitig Bescheid gesagt wird, wer wie lange arbeiten möchte, dass wir mit den Kunden sprechen können. Dann habe ich angeboten, ich zahle 1 Euro über Tarif. Und dann habe ich die steuerlichen Vorteile natürlich auch genutzt. Das heißt, Sachbezüge und Verpflegungsmehraufwand, dass wir den Nettolohn quasi, soweit es geht, nach oben pushen können.
Das heißt, das rechnet sich unterm Strich auch, weil Sie mehr Aufträge bekommen? Oder?
Ja, also die Produktivität ist natürlich viel höher geworden. Der Krankenstand hat sich drastisch zurückgeschraubt. Also es ist wirklich top. Und ich frage natürlich auch in die Mitarbeiterrunde mal, wenn wir Gespräche haben, für die ist es ein kleiner Kurzurlaub, diese 3 Tage. Sie können ausschlafen. So. Und sie sind einfach viel fitter. Und diese 4 Tage sind für mich viel, viel produktiver.
Das heißt, es ist wirklich eine Investition, sowohl menschlich als auch gesundheitlich, als auch in die Produktivität, was Sie da gemacht haben. Ich frage mal kurz, Herr Neue, pustet Ihnen das jetzt noch mal ein bisschen Wind unter die Flügel? Weißen Sie das hören von Frau Hansen?
Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, wir sind da ja auch guter Dinge, damit wenigstens ein bisschen die Werbetrommel zu rühren. Natürlich kann ich da Frau Hansen nur beipflichten, was die finanziellen Aspekte angeht. Die Leute müssen einfach mehr Geld in der Tasche haben. Das muss ausgereizt werden, wo es nur geht.
Dann vielen Dank, dass Sie angerufen haben, uns davon erzählt haben und auch diese Beispiele geben, dass es tatsächlich auch geht, auch im Handwerk, wenn man umdenkt. Vielen Dank. Frau Hansen, an Sie noch die Frage. In Ihrem Betrieb sind ja ältere und jüngere Mitarbeitende. Prallen da Generationen manchmal aufeinander mit unterschiedlichen Vorstellungen oder sind die gar nicht so unterschiedlich?
Nee, gar nicht. Also unser Jüngster ist 15, der Älteste ist 58. Und ich sag mal, es ist für beide oder Generationen, sag ich mal, total gut. Für den Älteren ist es die Erholung und für die Jüngeren ist es natürlich nochmal der Spaßfaktor. Man kann natürlich nochmal einen Tag länger los und ich sag mal, hier auf Party gehen oder. Also es ist natürlich auch diese Freizeit, die ganz vorne steht, ne? Und die möchten halt nicht von Montag bis Freitagabend oder gegebenenfalls noch Samstag durchschruppen und dann einen Tag zur Erholung haben und dann geht's wieder los. So, die Zeiten sind einfach gewesen. So, und ich finde, die Zeit ist schon schrecklich genug. Also wir hatten die Pandemie, jetzt ist der Krieg. Und ich glaube, das ist jetzt ganz wichtig, dass der Arbeitsplatz auch Wohlfühloase wird.
Was würden Sie anderen Kolleginnen und Kollegen in Ihrer Situation, die im Handwerk sind und eben hadern und nicht klarkommen mit dem, was da gerade ist, mit den Gegebenheiten, was würden Sie denen als Tipp geben? Was ist das, was es braucht?
Traut euch, alte Zöpfe abzuschneiden, sage ich immer. Es ist wirklich, natürlich hatte ich auch Angst, also diese ganze Umstellung. Ich hatte Angst, dass die Kunden denken, was hat sie denn jetzt vor, so neumodischen Kram, haben wir noch nie gehört. Nein, aber ganz im Gegenteil. Also ich finde, dass wir alle im gleichen Boot sitzen. Wir haben alle, also die meisten haben Kinder, Familie und alle möchten irgendwie arbeiten, die Kinder betreuen und es muss alles irgendwie laufen. So. Und das funktioniert sehr gut. Und wir haben halt auch einen Familienvater, da arbeitet die Mutter am Mittwoch den ganzen Tag und der ist dann halt am Mittwoch den ganzen Tag für das Kind da und muss nicht noch eine Nanny beauftragen, weil er dann keine Zeit hat. Und so, ne? Also es sind so viele tolle Beispiele hier bei mir, was mich einfach immer auch riesig freut.
Da kommen wir wieder dazu, dass im Grunde die Bedürfnisse von Menschen ja eigentlich dieselben sind. Das sind ja alles Dinge, genau, die sich auch die Älteren gewünscht hätten, ne? Bei ihren Kindern sein zu können. Ja.
Ja.
Vielen, vielen Dank, Frau Hansen, dass Sie uns von Ihrem wunderbaren Vorbildbeispiel erzählt haben. Danke Ihnen, alles
Gerne.
Gute.
Danke, tschüss.
Tschüss. Und ich würde gerne Hanna Tönz Feuerborn zitieren. Sie hat uns gemailt und schreibt, ich bin Generation Z und arbeite in der Pflege. Wie können die Ideen und Wünsche der Generation umgesetzt werden? Drei Fragezeichen. Remote Work, Home Office, flexible Arbeitszeiten. 4 Fragezeichen. Bei uns kracht es ganz massiv im Team und es entsteht momentan eine Art Hackerordnung in Generation Y und Z, die sich gegenseitig nicht wertschätzen und massiv beklagen, dass sie nicht wertgeschätzt werden. Es ist fast wie das Zanken von Kindern, die dann nach der Mutti schreien, die schlichten soll und es auch nur falsch macht. Herr Kasper, ein Fall für Sie.
Ja, es ist natürlich ein ganz, ganz sensibler Bereich, die Pflege. Und da haben wir natürlich nicht die Möglichkeit, Homeoffice anzubieten. Mhm. Aber was da natürlich geschehen muss, ist die Attraktivität auch im Gehaltsgefüge. Ne? Das ist ja auch ein großes Thema. Und neue Menschen und auch junge Menschen zu werben, die einfach auch für mehr Geld, ja, bereit sind, in die Pflege zu gehen und dadurch auch mehr Pfleger und Pflegerinnen geworben werden. Und ein großer Teil ist natürlich auch die Arbeitsbelastung vor Ort, ne? Also wie sinnvoll werden Schichten eingeteilt? Wie viele Bereiche gibt es? Wer ist für wen zuständig? Und auch hier nochmal die Frage nach Urlaub. Das sind ja auch nochmal Faktoren. Also ist es nur so ein Mindestangebot an Urlaub, was ich den Pfleger und Pflegerinnen zur Verfügung stelle. Also diese Rahmenbedingungen, glaube ich, die sind einfach unheimlich schwer in der Pflege. Und das ist schwierig da, gerade zumindest aktuell, da so einen gewissen Attraktivitätsfaktor, so ein bisschen einen sexy Faktor reinzubekommen in den Beruf. Und ich glaube, da müssen erstmal ganz, ganz klar die Rahmenbedingungen sich ändern.
Frau Müller, haben Sie damit zu tun mit Pflege?
Ja, definitiv auch etwas, wo wir auch viele Anfragen bekommen. Und ich glaube, würde ich auch hier stark zustimmen. Eben die Rahmenbedingungen müssen sich ändern und eben diese Flexibilität kann nicht überall gelebt werden. Aber was bietet man denn sonst? Eben sind ja auch noch andere Werte, wie beispielsweise eben der Gehalt oder dass eben ja nachher nicht sowas entsteht, wo nachher intern das Arbeitsklima so schlecht ist, dass man sich gegenseitig irgendwie ja runtermacht oder dann Kampf entsteht und mehr in Chancen zu denken. Ich habe oftmals das Gefühl, dass irgendwie viele sehen die Grenzen, aber jetzt beispielsweise das Beispiel von der von dem Malerbetrieb vorhin, mehr in Chancen zu denken, was können wir denn neu machen, nicht was sind jetzt die Probleme, die wir haben, sondern wie können wir die Dinge neu denken und auch ja eben der Mensch, der arbeitende Mensch auch mehr in den Fokus zu setzen und Rahmenbedingungen daraus resultierend entstehen zu lassen.
Und vor allem auch das Betriebsklima ist, ne? Ja. Ganz, ganz entscheidend, auch gerade in der Pflege. Also da spielt natürlich Führung auch nochmal eine ganz entscheidende Rolle. Wie führe ich mein Team? Wie sorge ich dafür, dass diese Konflikte eben vielleicht nicht entstehen und dass es nicht zu diesen Gräben kommt? Und wie sorge ich gerade in unter diesen schwierigen Rahmenbedingungen dennoch für einen guten Team-Spirit. Also da ist auch Führung in der Verantwortung.
Jörg Fittgau hat uns angerufen aus Dortmund. Guten Morgen, Herr Fittgau.
Guten Morgen.
Was würden Sie gerne zum Thema beitragen?
Ja, ich wollte zunächst mal die erfreuliche Mitteilung verbreiten, dass ich heute meinen letzten Arbeitstag habe.
Herzlichen Glückwunsch von uns.
Ich hoffe mal verdienten Ruhestandwechsel. ich habe Ihre Sendung gehört, fand sie sehr interessant. Und ein Anknüpfungspunkt war ja so junge Leute und Flexibilisierung und Verkürzung von Arbeitszeit. Und da habe ich mal so meine Arbeitszeit selber Revue passieren lassen. Ich bin ja so im kaufmännischen Bereich tätig gewesen. Habe so Anfang der 80er Jahre angefangen. Da gab es absolut starre Arbeitszeiten. Man kam um 7.30 Uhr und um 16.15 Uhr war Schluss. Und das ging so weit, dass schon eine der Sekretärinnen an einem Telefon saß. Und wenn die Telefonansage 16.15 sagte, dann stürmten alle los auf den Aufzug, damit sie auch ja die Ersten waren. Egal, ob die Arbeit geschafft war oder nicht. Der Arbeitgeber war dafür verantwortlich, dass so viele Leute da waren, dass die Arbeit zu machen war. Und dann kam die Zeit Flexibilisierung von Arbeitszeiten, Vertrauensarbeitszeit. Das hat rein faktisch dazu geführt, dass man nicht etwa weniger gearbeitet hat, sondern war deutlich mehr gearbeitet, weil mit einmal die Verantwortung für die Arbeit beim Arbeitnehmer lag. Der musste sich nämlich mit der Frage auseinandersetzen, ja, hast du auch jetzt wirklich genug gearbeitet? Oder auch der Arbeitgeber hat gesagt, sag mal, hast du denn wirklich gearbeitet während der Zeit, wo du dir das aufgeschrieben hast? Ja, also Flexibilisierung der Arbeitszeit hat da keinesfalls zu einem geringfügigeren Arbeitsaufkommen geführt.
Das heißt, zur Flexibilisierung muss im Grunde noch das Vertrauen dazu kommen.
Ganz ja. Genau. Mhm. Und der letzte Schritt war dann Homeoffice. Da habe ich mal in einer der früheren Sendungen bei Ihnen gehört und ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, ich habe noch nie so viel über das theoretisch geschuldete Arbeitsprogramm hinaus gearbeitet wie zu Zeiten von Homeoffice. Weil Big Brother is watching you. Ja? Also die Flexibilisierung der Arbeitszeit führt nicht unbedingt dazu, dass man weniger arbeitet, ganz im Gegenteil.
Heißt das denn, wenn ich Ihnen zuhöre, dass Sie sagen, Sie können die jungen Menschen verstehen, wenn die sagen, nee, ich möchte mehr auf meine Arbeitszeit achten, ich möchte das mehr trennen, ich möchte mehr Privatleben auch haben?
Ja, natürlich, das ist ja klar. Nur man muss sich darüber klar sein, dass weniger arbeiten und eigenverantwortlicher arbeiten nicht weniger Arbeitszeit zur Folge hat. Das ist das, was ich mitteilen möchte. Wenn man meint, man arbeitet weniger Stunden im Verhältnis zu dem theoretisch geschuldeten Arbeitsanfall, dann wird das im Ergebnis dazu führen, dass man mehr arbeitet.
Haben Sie denn bei sich im Betrieb...
Das ist meine Erfahrung.
Ja, ich werfe das mal rüber zu Frau Ibrahim. Ist das so oder ist das eine Frage der Organisation?
Ich würde ganz klar sagen, dass es eine Frage der Organisation ist. Also ich bin ja auch zum Großteil selbst dafür verantwortlich, wie ich meine Arbeit einteile. Natürlich braucht es da auch das Vertrauen des Arbeitgebers und ein gutes Verhältnis zu meinem Arbeitgeber, damit ich nicht vielleicht auch unterbewusst suggeriert bekomme, dann doch mehr zu arbeiten oder immer verfügbar zu sein, wenn mir jetzt gerade geschrieben wird oder wenn ich angerufen werde, dann auch wirklich immer reagieren zu müssen, egal zu welcher Tageszeit das dann ist. Aber auf der anderen Seite muss ich natürlich auch selber sehen, dass ich mir das einteile, wann ich eben arbeite und wann ich für mich entscheide, dass meine Arbeitszeit eben jetzt zu Ende ist.
Mhm. Ja. Das ist völlig richtig. Organisatorisch ist das richtig beschrieben. Aber mir geht es um die psychologische Ebene. In dem Moment, wo Sie die Verantwortung dafür, dass die Arbeit auch geschafft wird, in den Bereich des Arbeitnehmers verschieben, wird er mehr arbeiten, als er eigentlich nach dem bloßen Arbeitsvertrag schulden würde.
Wir fragen mal den Diplompsychologen, Herrn Kasper. Vielen Dank, Herr Pickau.
Also ich finde, Sie sprechen da was ganz, ganz Wichtiges an, denn da ist auch der Arbeitgeber in der Verantwortung. Mit Freiheit muss man auch umgehen können. Ja, also nicht jeder, der Freiheit bekommt, kann mit der auch umgehen. Also das mit den Erfahrungen haben wir gemacht mit Unternehmen, die zum Beispiel sagen, wir bieten euch so viel Urlaub, wie ihr wollt. Hauptsache die Arbeit ist geschafft. Die dann nachher sagen, wir mussten dieses Prinzip wieder aufgeben, denn die Arbeitnehmerinnen haben weniger Urlaub genommen, als ihnen gesetzlich zusteht. Also auch hier besteht eine gewisse Fürsorgepflicht auch der Arbeitgeber.
Vielen Dank, Herr Fittkau, für Ihren Anruf. Und ich würde gerne noch eine Mail vorlesen, anonym. Hier schreibt jemand, seit fast 30 Jahren, Jahrgang 66, beim gleichen Unternehmen bin ich beschäftigt und erlebe gemeinsam mit anderen älteren Kolleginnen eine Benachteiligung und Diskriminierung gegenüber jüngeren KollegInnen. Jüngere KollegInnen können Forderungen stellen, sowohl bei Gehalt als auch bei Vorteilen im mobilen Arbeiten, bei der Wertschätzung, den allgemeinen Umgangsformen. Werden Forderungen nicht erfüllt, wechseln jüngere KollegInnen den Arbeitsplatz. Wer über 20 Jahre beim gleichen Unternehmen beschäftigt ist, wird nicht so schnell und unbekümmert den sicheren Arbeitsplatz kündigen und eine längere Arbeitslosigkeit riskieren. Das wissen Führungskräfte, argumentieren entsprechend und signalisieren uns ganz knallhart, wir könnten uns ja einen anderen Arbeitsplatz suchen, wenn es uns nicht passt. Das mache ich aber nicht den jüngeren KollegInnen zum Vorwurf, sondern den verantwortlichen Führungskräften. auch an Sie vielleicht, Herr Kasper, und ja genau, erstmal an Sie, diese Ungerechtigkeit, die da empfunden wird, erleben Sie das manchmal auch bei Ihren Beratungen, dass da tatsächlich so eine Zweiklassengesellschaft ist, die Jungen will man halten und die Älteren, da schwappt das aber noch nicht so rüber mit der Wertschätzung und der Freiheit? Und ich sehe schon, Frau Ibrahim guckt und möchte auch was dazu sagen.
Ja, also generell halte ich nichts davon, da auch mit Angst zu spielen, ne? Denn die älteren Arbeitnehmerinnen, also die Babyboomer oder Best Ager, die sind teilweise auch sehr, sehr gefragt am Arbeitsmarkt, ne? Weil sehr viel, viel Wissen, also implizites Wissen mitnehmen und aus dem Arbeitsleben ausscheiden und also auch gefragter sind denn je. Und in der Gehaltsfrage gibt es natürlich ein Gap, aber auch andersrum, dass junge Arbeitnehmerinnen weniger verdienen für die gleiche Arbeit wie ältere. Mhm. Weil ältere Arbeitnehmerinnen über die Jahre sozusagen ihr Gehalt aufgebessert haben, beziehungsweise gesteigert wurde. Und das natürlich auch ein Gap darstellt und auch für Ungerechtigkeit und Konflikte sorgt.
Michelle Müller, wie in Kürze noch in ein, kurz einer Minute maximal, wie kann man das schaffen, dass die Generationen untereinander gut klarkommen, die Älteren und die Jüngeren? Wie vermitteln Sie da? Oder was gibt es da? Auf was sollte man achten?
Ich glaube, ganz wichtig ist eben diese Vertrauensbasis zu schaffen und auch beispielsweise Transparenz. Jetzt gerade beispielsweise beim Lohn, was angesprochen wurde, ist auch etwas Wichtiges, wenn man hier das Gefühl hat, man wird diskriminiert, aber man leistet die gleiche Arbeit. Das ist natürlich schon ein großes Problem. Aber es ist auch etwas, was stark vorgelebt werden muss, auch von Vorgesetzten oder von Führungskräften. Man sagt ja auch, ja, Menschen verlassen nicht Unternehmen, sondern schlechte Führungskräfte oder Vorgesetzte, was auch ein sehr wichtiges Thema ist. Eben wie möchte man beispielsweise auch geführt werden? Und es ist nicht mehr nur noch, ja, das ist jetzt der Boss oder Chef und der sagt mir alles, sondern mehr auch eine befähigende Rolle zu übernehmen. Also junge Leute zu befähigen, auch ihren Weg zu gehen, zu können, den sie möchten und zu begleiten. Und ja, das wären definitiv ganz wichtige Dinge noch.
Frau Ibrahim, ein Wort noch. Was ist das Wichtigste, was Sie sagen? Das ist das Wichtigste, um es umzusetzen, dass die Arbeitswelt sich verändern kann zugunsten der Jungen und dass die Alten nicht zu Schade kommen.
Respekt, gegenseitiger Respekt, eine Offenheit und ja, Diversität fördern in Unternehmen. Viele ältere Mitarbeiter bringen Fähigkeiten mit, die junge Mitarbeiter vielleicht noch erlernen können. Bringen vielleicht auch Vorbildfunktionen mit. Und genau, das würde ich sagen.
Mehr Work-Life-Balance, wie junge Menschen die Arbeitswelt verändern. Das Thema stand heute im Mittelpunkt. Ich bedanke mich sehr bei meinen Gästen, bei Nasrin Ibrahim, bei Michelle Müller von Siem, beim Diplompsychologen Boris Kasper und danke Ihnen allen für Ihre Mails, für Ihre Anrufe. Und wenn Sie die heutige Sendung nochmal nachhören möchten, dann finden Sie sie wie immer auf unserer Seite deutschlandfunk.de. In der kommenden Woche fällt die Lebenszeit aus wegen des Karfreitagsprogramms und am 14.04. hören wir uns wieder zum Thema Allein und überfordert. Dann geht es um das Altwerden ohne eigene Kinder. Hier folgt jetzt die Sendung Umwelt und Verbraucher und für heute verabschiedet sich von Ihnen Daniela Wiesler. Einen schönen, entspannten Tag wünsche ich Ihnen.